ich wieder mal hier in Geis sein kann. Das letzte Mal war vor knapp 2 Jahren. Und es ist fast der schönste Weg, um in eine Gemeinde zu fahren. Normalerweise fahre ich so viel Autobahn, so langweilig. Und heute Morgen bin ich über die Wolken gefahren. Ich habe dann nicht damit gerechnet, dass ich dann wieder in den Wolken lande. Ganz kurz ein paar Worte zu mir. Ich bin seit 36 Jahren verheiratet. Wir haben 3 erwachsene Kinder. Die Jüngste hat gestern ihren 30. Geburtstag gefeiert. Durch ihre Familien haben wir 2 Enkelsöhne und in diesem Jahr sind 3 Enkelinnen dazugekommen. Also es läuft einiges. Beruflich sieht es so aus, dass wir als Familie 1991, ist auch schon ewig lange her, im letzten Jahrtausend, eine Gemeinde gegründet haben in Vorarlberg, in Dornbirn. Und in der Zwischenzeit bin ich verantwortlich für diesen Bereich in der FEG Schweiz. Also ich bin in der Leitung der FEG Schweiz für den Bereich Gemeindegründung und Mission. Und deswegen bin ich im Vorstand von Vision Schweiz, die von Tom Mauerhofer geleitet wird. Bin im Vorstand von Vision Europa, die leite ich selber. Da gibt es gar keinen Vorstand. Da bin ich einfach Letztverantwortlicher und bin unglaublich dankbar, dass eine Dolly und ein Lucky da sind, die nämlich die Kontakte nach Wien, nach Indien richtig beleben. Da wäre ich überfordert. Und weil wir da zusammenarbeiten mit Vision Global, mit SAM Global, bin ich auch dort im Vorstand mit dabei. Das ist so mein Hintergrund. Das letzte Mal habe ich hier einen Missionsvortrag gehalten. Diesmal bin ich einfach nur Ersatz für Joachim. Aber ich kann halt meinen Herzschlag nicht verstecken. Ihr werdet das wahrscheinlich merken. Aber zuerst beginne ich mit einem Erlebnis. Wir haben gute Freunde, die in Südafrika leben, in Kapstadt. Eine Zeit lang lebten sie in Vorarlberg, gerade als wir die Gemeinde gegründet hatten, halfen dort mit, dann sind sie wieder zurückgegangen. Und die haben uns schon x-mal eingeladen, zu ihnen zu kommen und uns dort zu erholen, dieses schöne Land kennenzulernen. Und einmal sind wir in Kapstadt gelandet und dann kam Alex freudestrahlend auf mich zu, mein Freund, und sagte, du, ich habe Tickets besorgt. Und ich habe gesagt, für was? Für ein Musical. Jetzt muss ich eine Klammerbemerkung machen. Zum Leidwesen meiner Frau bin ich ein absoluter Kulturbanause. Also ich gehe nie freiwillig in ein Theater, in ein Konzert, in ein Musical. Also ich finde, ihr macht das super hier. Aber deswegen würde ich nicht so viel Geld zahlen. Und also es geht jetzt wirklich nur um mein Empfinden, also ich will überhaupt niemanden verletzen, aber so Opern und Operetten, da denke ich immer, nehmt den Leuten doch das Messer aus dem Rücken. Ich halte das nicht aus. Also, okay, also meine innere Begeisterung hielt sich in Grenzen. Äußerlich versuche ich, ein höflicher Mensch zu sein und meine Dankbarkeit auszudrücken. Und dann sind wir in dieses Musical gegangen. Es war Cats. Ich meine schon die Kostüme sind interessant, oder? So. Inhaltlich ist es ja nicht wahnsinnig tiefgehend. Aber plötzlich wurde das für mich zu einem unglaublich inspirierenden Erlebnis. Hätte ich nie gedacht. Dieses Gesamtbild, das einem da entgegenkommt, ist so beeindruckend und das funktioniert nur, weil, ich nehme an, ein Choreograf dahinter steht und jedem gezeigt hat, was seine Aufgabe ist, was er tun muss, was er sagen muss, was er tanzen muss und so weiter und so fort. Jede Tänzerin, jeder Tänzer wusste während dem ganzen Stück ganz genau, was seine Aufgaben sind. Und hat die umgesetzt. Jede Sängerin, jeder Sänger hat genau das getan, was dazugehört. Und es gab so ein beeindruckendes Feuerwerk an Eindrücken. Und wenn da einige einfach so aus der Reihe getanzt wären, dann wäre das ganze Gesamtbild gestört worden. Und ich habe mir gedacht, wow, ist das ein starkes Bild für das, was der Heilige Geist tut. In örtlichen Gemeinden, im Leben von jedem Einzelnen, der Jesus nachfolgt, aber schlussendlich im ganzen Leib von Jesus auf der ganzen Welt. Er vergibt Rollen, er vergibt Gaben, er gibt Platzanweisungen, er verteilt Aufgaben, damit ein Gesamtbild entsteht. Nur haben wir Christen die unglaubliche Fähigkeit, aus der Reihe zu tanzen. Oder bin ich der Einzige? Also ich habe diese Fähigkeit auf jeden Fall. Pfingsten liegt noch nicht weit zurück und ich will deswegen heute Morgen mit euch nochmals auf Pfingsten zurückschauen. Ich habe das Ganze zusammengefasst unter der Aussage, Gottes Geist bringt Menschen in Bewegung. Das ist für mich ein besonderes Bild, ihr könnt damit nicht viel anfangen. Aber wir haben die Gemeinde gegründet mit 7 Leuten in unserem Wohnzimmer. Dann sind wir in eine alte Spenglerei umgezogen, die wir umgebaut haben. Und dann haben wir ein eigenes Gebäude gebaut. Und das war die Firstfeier von diesem Gebäude. Platz für 300 Erwachsene und 150 Kinder. Und das ist voll. Und das geht nur, weil Gottes Geist Menschen in Bewegung gesetzt hat. Sicher nicht wegen uns, sondern trotz uns hat er das geschafft. Aber Gottes Geist bringt Menschen in Bewegung. Ich bin ja fast jeden Sonntag in einer anderen Gemeinde und manchmal höre ich für mich so verstörende Dinge. Ich sag's mal so. So war ich vor kurzem in einer Gemeinde und es ging um Kinder und dann hat der Moderator gesagt, so einen Nebensatz, die Kinder, die Teenies, die Jugendlichen, das ist die Zukunft der Gemeinde. Und ich habe mir gedacht, warum? Warum ist das die Zukunft der Gemeinde? Das ist doch die Gegenwart der Gemeinde, die sind ja da. Die sind ja in der Gemeinde. Natürlich sollen sie, die nicht glauben, zum Glauben kommen, zu Jüngern werden. Vielleicht werden daraus dann Leiter, Leiterinnen werden in der Zukunft, ja, alles gut und recht. Aber die Zukunft der Gemeinde sind doch die Menschen, die nicht zur Gemeinde gehören. Das ist die Zukunft der Gemeinde. Die sollen erreicht werden und mit hineingenommen werden. Nun, Jesus hat es folgendermaßen gesagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien bis ans äußerste Ende der Erde. Man nennt es den großen Auftrag, den Jesus allen Nachfolgern gegeben hat. Er rüstet aus durch den Heiligen Geist, damit wir befähigt sind, Jesus zu bezeugen. Man nennt diesen großen Auftrag manchmal auch Missionsauftrag, manche nennen ihn sogar Missionsbefehl. Und dieser Auftrag durchzieht die ganze Kirchengeschichte. So, dass es heute der Fall ist, dass in jeder Nation dieser Erde Menschen gibt, die Jesus nachfolgen. Die Rechnung ist unterschiedlich. Einige sagen, es gibt 192 Länder. Andere sagen, es gibt 200 Länder. Aber egal, wie man zählt, es gibt in jedem Land dieser Erde Jesus-Nachfolger. Es gibt unerreichte Völker, das stimmt. Aber in jeder Nation gibt es Nachfolger von Jesus. Aber wenn man dann mal so hineinzoomt in die Kirchengeschichte, dann merkt man, dass es Jahrhunderte gegeben hat, in denen die Kirchen und Gemeinden diesen Auftrag schlichtweg ignoriert haben. Einfach links liegen gelassen haben. Ums Jahr 1800 lebten 90% aller Jesus-Nachfolger in der westlichen Welt. Der Rest der Welt war irgendwie vergessen. Warum ist es so, dass es immer wieder zur Vernachlässigung von diesem Auftrag kommt? Weil er Opfer erfordert. Weil er Aufwand erfordert. Und zumindest in unseren Breitengraden ziemlich wenig Ertrag. Also ich habe kürzlich gerade, letzte Woche war das, von einer Taufe gelesen in Thailand. Eine Taufe. 2500 Täuflinge. Wir haben ein Ehepaar, das wir als Gemeinde ausgesandt hatten nach Thailand. Die waren 17 Jahre in Thailand. Ich rief sofort meinen Freund an und habe gesagt, du Stefan, ist das glaubwürdig? Und er hat gesagt, ja, kann sein. Also davon träumen wir nur. Da sind wir weit weg. Aber Tatsache ist, wenn eine Gemeinde diesen Auftrag über längere Zeit einfach ignoriert und vernachlässigt, wird sie irgendwann sterben. Weil die Zukunft der Gemeinde sind die Menschen, die nicht zur Gemeinde gehören. Ich finde, ihr habt eine sehr gute Visionsformulierung gefunden hier, von Gottes Liebe berührt und zusammengeführt. Und dann kommen Werte, wir vermitteln die gute Nachricht und möchten einander achten, vertrauen, dienen, vergeben und ermutigen. Dabei sind wir neugierig auf das, was Gott mit uns vorhat. Super zusammengefasst. Jede Gemeinde wird von Werten geprägt. Manche Gemeinden haben die formuliert, aber gelebt werden andere Werte. Manche Gemeinden haben sie nicht formuliert, aber sie haben natürlich Werte. Warum? Weil die Werte einer Gemeinde setzen sich zusammen, was den einzelnen Gemeindegliedern wertvoll ist. Das, was uns wertvoll ist, ist für uns dann der wichtigste Wert. Und so füllen wir das. Und wenn man in Gemeinden Umfragen macht, zum Beispiel, was ist dir wichtig in der Gemeinde, dann hört man meistens einen ganzen Blumenstrauß von Antworten. Einige sagen, ja, die Predigt, die gesunde Lehre, das ist das Wichtigste. Die anderen sagen, na, sicher nicht. Also die Anbetung, Gott ehren, das ist unser Auftrag. Wieder andere sagen, nein, um Menschen kümmern, soziale Dienste, Seelsorge, Besuche, Gastfreundschaft. Wieder andere sagen, nein, es gibt wichtige Personengruppen in der Gemeinde. Die Kinder oder die Teenies oder die Jugendlichen oder die Senioren oder die Ehepaare oder die Familien. Und die Singles, die gehen dann meistens irgendwo unter. An die denkt dann fast niemand. Meine Erfahrung jetzt aus 40 Jahren Gemeindedienst ist folgende. Der zerbrechlichste Wert in einer Gemeinde ist der große Auftrag. Evangelisation und Mission. Wir haben letztes Jahr einige Gemeinden geschrieben, du Jürgen, es tut uns leid, die Zinsen sind gestiegen, die Energiekosten sind gestiegen, wir müssen sparen, wir können nicht mehr so viel in die Mission geben. Und ich habe mir jedes Mal gedacht, oh, das tut nicht nach Gesundheit. Wenn man dort anfängt zu sparen, wo es eigentlich am wichtigsten wäre, zu investieren. Und dabei geht es mir noch gar nicht ums Geld. Es geht mir wirklich um die Gesundheit der Gemeinden. Nun, tauchen wir mal ein in den Pfingsttext. Das ist ein ziemlich langer Text. Als das Pfingstfest kam, waren wieder alle, die zu Jesus hielten, versammelt. Plötzlich gab es ein mächtiges Rauschen, wie wenn ein Sturm vom Himmel herabweht. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und sie sahen, und dann sahen sie etwas wie Feuer, das sich zerteilte und auf jeden ließ sich eine Flammenzunge nieder. Alle wurden vom Geist Gottes erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden. Jeder und jede, wie ihnen der Geist Gottes eingab. Nun lebten in Jerusalem fromme Juden aus aller Welt, die sich hier niedergelassen hatten. Als sie das mächtige Rauschen hörten, strömten sie alle zusammen. Sie waren ganz verwirrt, denn jeder hörte die Versammelten, die Apostel und die anderen, in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie: Die Leute, die da reden, sind doch alle aus Galiläa. Wie kommt es, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir kommen aus Persien, Medien und Elam, aus Mesopotamien, aus Judäa und Kappadokien, aus Pontus und aus der Provinz Asien, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Cyrene, in Libyen und sogar aus Rom. Wir sind geborene Juden und Fremde, die sich der jüdischen Gemeinde angeschlossen haben, Insel- und Wüstenbewohner. Und wir alle hören sie in unserer eigenen Sprache die großen Taten Gottes verkünden. Erstaunt und ratlos fragten sie einander, was das bedeuten solle. Andere machten sich darüber lustig und meinten, die Leute sind doch betrunken. Auf das hin muss ich was trinken. Nun, mir wird es nicht gelingen, jetzt diesen Text Vers für Vers auszulegen, weil dann wären wir morgen noch da. Sondern mir geht es nur darum, die großen roten Linien aufzuzeigen. Aber ich will an einem anderen Ort beginnen. Ich unterrichte unter anderem an einem theologischen Seminar Gemeindegründung und Gemeindebau. Das heißt, ich bin ständig in Kontakt mit Studierenden. Ich habe viele, viele Dutzend Bücher zu diesen Themen gelesen. Und in manchen von diesen Büchern wird dann gesagt, um gesunde Gemeinde zu sein, braucht man bestimmte Ressourcen. Die Listen, die decken sich nicht hundertprozentig. Aber es gibt so übereinstimmende Dinge. Zum Beispiel, eine gesunde Gemeinde braucht genügend Finanzen. Dann ist es möglich, Leute anzustellen und Manpower oder Womanpower zu generieren. Dann braucht man ein geeignetes Gebäude. Dann braucht man eine gute PR-Abteilung für Werbung. Dann ist es gut, wenn man genügend Vitamin B hat, also Beziehungen zu einflussreichen Leuten in der Gegend, zu Politikern, zu Wirtschaftsleuten und so weiter und so fort, damit man eine Strahlkraft entwickeln kann. Okay. Also die Jerusalemer Gemeinde, die hatte das alles nicht. Aber sie wuchs explosionsartig. Also das muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen. Du gehst am Morgen in den Gottesdienst und da sind 120 Leute beisammen und am Nachmittag bekommst du ein WhatsApp, es findet ein außerordentlicher Taufgottesdienst statt und dann ist die Gemeinde 3120 Leute groß. Ich meine, das muss man dann auch mal verkraften, dieses Wachstum. Aber das ist ein anderer Grund. Warum? Was hatte diese Jerusalemer Gemeinde als Ressource, dass so etwas möglich war? Die Leute wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Das ist die wichtigste Ressource im Gemeindebau. Erfüllt vom Heiligen Geist leben. Am Pfingsten geschahen zwei Dinge, die man auseinanderhalten muss. Auf der einen Seite kam der Heilige Geist zum ersten Mal in der Geschichte auf Menschen, um in Menschen für ewig zu wohnen. Und auf der anderen Seite lesen wir in Vers 4, und sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Jetzt müssen wir einen kurzen Exkurs machen in Theologie. Wir müssen nämlich zwei Dinge auseinanderhalten. Die Taufe im Heiligen Geist, das ist dieses Kommen, um in Menschen ewig zu bleiben, des Heiligen Geistes. Das geschah an Pfingsten zum ersten Mal, einmalig in diesem Sinn. Und es geschieht in der Zwischenzeit jedes Mal, wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus kommt. Weil dann wird er von Neuem geboren. Und dann kommt durch diese Neugeburt oder die Neugeburt ist dann die Folge, dass der Heilige Geist gekommen ist, um in diesem Menschen zu wohnen. Dafür gibt es keine Vorbedingung. Es braucht einfach Glauben an Jesus. Wir werden nirgendwo aufgefordert, im Neuen Testament die Taufe im Heiligen Geist zu suchen, auch wenn das immer wieder behauptet wird. Es gibt keine Stelle, die das zeigt. Aber die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist etwas anderes. Das heißt, wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt durch die Taufe im Heiligen Geist, sind wir im Moment gerade mal erfüllt. Aber wir haben alle Lecks. Also die Erfüllung mit dem Heiligen Geist nimmt einfach automatisch immer ab und muss immer wieder erneuert werden. Und erneuert wird sie durch Gehorsam, erneuert wird sie durch Hingabe, erneuert wird sie durch Leidenschaft, uns wieder entzünden zu lassen vom Heiligen Geist. Und das ist etwas, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich brauche das jeden Tag von Neuem. Das habe ich nicht einfach. Ich habe heute Morgen einen langen Gebetsspaziergang gemacht, weil ich wusste, ich habe nichts zu geben. Entweder tut es Gott durch mich, durch den Heiligen Geist, oder ich stehe einfach leer da. Deswegen sagt Paulus zum Beispiel den Ephesern Folgendes: Seid verständig und prüft, was der Wille eures Herrn ist und was er von euch erwartet. Da geht es um die Frage des Gehorsams. Berauscht euch nicht mit Wein, darin liegt nur Verderben, aber werdet voll Geistes. Also sucht dieses Vollwerden im Geist. Und die Frage, ob wir erfüllt sind vom Heiligen Geist, hängt ab von Fragen wie: Von was oder wem lässt du dich prägen? Was erfüllt mein Leben? Was bestimmt mein Leben? Von was oder wem lasse ich mich beeinflussen? Oder vielleicht ganz einfach ausgedrückt: Was begeistert mich? Ist es der Heilige Geist? Wir können nur Leute begeistern für etwas, von dem wir begeistert sind. Wir können kein Feuer wecken in anderen, das in uns selbst nicht brennt. Und deswegen ist es so interessant, die Geschichte mit den Feuerzungen. Die ersten Christen wurden durch das Kommen des Heiligen Geistes entflammt. Sie wurden brennend. Sie wurden leidenschaftlich für Jesus. Nun, die Vision, der große Auftrag, in einer Vision zusammenzufassen, geht ganz einfach von Matthäus 28 aus. Weil Jesus alle Macht hat im Himmel und auf Erden und weil er immer da ist und gegenwärtig ist, sollen wir hingehen und alle Menschen, die verloren sind, zu hingegebenen Nachfolgern von Jesus machen. Das ist der Kernauftrag. Und wir können nur Leute weiterführen, wenn wir selber als hingegebene Jünger leben. Das heißt, eine Gemeinde, die diesen Auftrag ernst nimmt, ist herausgefordert, immer wieder bestimmte Schritte zu tun. Jede Gemeinde, die ich kenne, und das sind mehr als 100, hat die gleiche Neigung wie jeder von uns auch, selbstzentriert zu leben. Jede Gemeinde hat eine innere, tickende Uhr, selbstzentriert leben. Wir genügen uns selbst. Wir beschäftigen uns mit uns selbst. Das heißt, um diese Selbstzentriertheit zu überwinden, müssen wir Schritte machen, immer wieder neu aus der Bequemlichkeit heraus. Gehen, hat Jesus gesagt, gehen. Wenn wir das tun, dann werden wir Folgendes erleben. Wo der Heilige Geist regiert, werden Menschen angezogen. Wir lesen nochmals in den Text hinein. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen. Also das Kommen des Heiligen Geistes war nicht nur sichtbar in Feuerzungen, sondern auch in einem Brausen, also hörbar, wie ein gewaltiger Wasserfall. Und dieser Wasserfall war nicht nur von den Jüngern zu hören, sondern offensichtlich auch auf der Straße. Die Menge kam zusammen, die wurden angezogen, die wurden neugierig, die wollten wissen, was da vor sich geht, was da passiert. Und das ist bis heute so, dass Gottes Gegenwart Menschen anzieht oder abstößt. Es passiert etwas. Ich war der Erste in meiner Herkunftsfamilie, der zum Glauben kam. Ungefähr ein halbes Jahr später kam mein jüngster Bruder zum Glauben und der teilte sein Zimmer als Teenager mit dem mittleren Bruder. Also zog die Gegenwart Gottes durch meinen jüngsten Bruder in dieses Zimmer ein. Der mittlere hielt es eine Woche aus und dann hat er sein Leben auch Jesus anvertraut. Es passiert etwas. Das habe ich immer und immer wieder erlebt, auch in Gemeindegründung, Gemeindeaufbau. Wir haben zum Beispiel in Dornbirn eine strenggläubige Katholikin, die immer mal wieder unsere Gottesdienste besucht. Also die ist wirklich überzeugte Katholikin. Und dann hat sie mir mal gesagt, du Jörg, ich fühle mich eigentlich im normalen Leben als sehr gute Christin. Aber jedes Mal, wenn ich zu euch komme, habe ich den Eindruck, mir fehlt etwas. Mir fehlt etwas. Auf der anderen Seite erlebe ich die Gegenwart Gottes so stark wie sonst nirgends. Ich habe dann versucht zu erklären, was hier fehlt. Bin noch nicht wirklich durchgedrungen. Braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit. Also wenn Jesus regiert durch seinen Geist in einer Gemeinde oder in unserem Leben, passiert etwas in den Beziehungen. Wenn wir Menschen begegnen, die Jesus nicht kennen, dann ist ihnen das Reich Gottes nahe. Wenn wir erfüllt vom Heiligen Geist sind, dann werden die Leute merken, die haben etwas, das ich nicht habe. Und dann kommt es unglaublich darauf an, wie wir mit diesen Menschen umgehen. Spüren sie etwas von der Liebe, die Gott für sie hat? Denn Gott hat uns ja geliebt, als wir noch Sünder waren. Ich habe 19 Jahre ohne Jesus gelebt. Trotzdem hat Gott mich geliebt während dieser Zeit. Spüren Sie etwas von diesem Drang Gottes, dass Menschen Kinder von ihm werden? Wisst ihr, manchmal schmerzt es mich extrem, wie manche Christen über noch Nicht-Christen reden. So verurteilend, so herablassend, so als wären das unsere Feinde, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Aber Gott hat doch die Welt geliebt und seinen einzigen Sohn hingegeben. Genau für diese Menschen. Jesus hat Folgendes gesagt: Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Also wenn wir Menschen begegnen, die noch nicht Christen sind, dann können wir von der Gewissheit ausgehen, dass der Vater sie zu Jesus zieht. Also das ist schon eine Grundvoraussetzung. Wenn ich Menschen begegne, dann weiß ich, der Vater ist schon dran, oder? Der zieht schon. Warum? Weil Gott gesagt hat, oder wir in der Heiligen Schrift lesen, dass Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Also der Vater zieht. Und ich kann das jetzt unterstützen, indem ich diesen Menschen begegne, indem ich diese Liebe zu Gott ihnen deutlich vor Augen male. Und dann braucht es noch ein zweites. Wir müssen verständlich von den großen Taten Gottes reden. Wir tauchen nochmals hinein in unseren Text. Und die Menschen wurden bestürzt, weil jeder Einzelne die Gläubigen in seiner Mundart reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten, siehe, sind das nicht sind nicht all diese, die da reden, Galiläer? Wie hören wir sie? Ein jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind, von den großen Taten Gottes reden. Der Heilige Geist will befähigen, von den großen Taten Gottes verständlich zu reden. Und die größte Tat Gottes ist die Erlösung in Jesus. Interessant ist, dass hier zum ersten Mal im Neuen Testament der Begriff Sprachenrede oder Zungenrede vorkommt. Und das Ergebnis ist interessant. Plötzlich konnten alle alles verstehen. Das ist die Umkehrung von der babylonischen Sprachverwirrung. Dort konnten plötzlich die eigenen Leute einander nicht mehr verstehen, weil jeder eine andere Sprache sprach. Hier konnte plötzlich jeder das verstehen. Als ich im Studium war und Griechisch lernen musste und Hebräisch lernen musste, habe ich immer gedacht, Mann, warum kann ich das nicht einfach? Die konnten es einfach. Aber das Ziel Gottes war, dass jeder verstehen kann, um was es geht. Im Gemeindebau spricht man in diesem Bereich von Kontextualisierung. Das heißt nichts anderes, als dass Christen, Gemeinden, Verbände immer wieder neu die uralte Botschaft der Bibel in die jeweilige Kultur, in die jeweiligen Sprachen hinein übersetzen müssen, dass sie verständlich werden. Menschen werden von der Gegenwart Gottes zwar angezogen, aber sie kommen dadurch nicht zum Glauben. Mir haben immer wieder Christen gesagt, wir Christen, wir müssen das Evangelium einfach leben. Und sie meinten damit nicht reden, sondern leben. Aber wenn jemand das Evangelium gelebt hat, dann war es Jesus in Vollkommenheit. Und lest mal das Neue Testament, wie viel er gepredigt hat. Wir müssen die großen Taten Gottes verkünden. Erst als Petrus seine Predigt hielt, kamen die Menge, die da kamen und angezogen wurden, zum Glauben an Jesus und ließen sich taufen. Man muss diese Botschaft verstehen, um sie annehmen zu können. Und das ist das Entscheidende. Wenn wir bereit sind, von Jesus zu reden, dann erleben wir in diesem Moment, dass der Heilige Geist uns fähig macht, zu diesem Zeuge sein. Die meisten Christen, die ich kenne, die warten zuerst darauf, dass sie sich befähigt fühlen, um das zu tun. Und wenn ich dann mich so danach fühle, dass ich das jetzt kann, dann werde ich es machen. Nein, das funktioniert nicht. Ich erlebe das nie. Ich erlebe erst, wenn ich mit Menschen darüber rede, dass da eine übernatürliche Kraft am Werk ist, die weit über das hinausgeht, was ich selber sein kann. Und wenn wir das tun, dann werden wir immer wieder erleben, dass einzelne Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Ich weiß nicht, wer das schon erlebt hat. Also das schönste Erlebnis auf diesem Planeten für mich ist, geistliche Hebamme zu sein. Zu erleben, wie ein Sohn, eine Tochter Gottes geboren wird. Also ich habe einen riesen Gaudi und Freude an unseren 5 Enkelkindern. Aber ich habe noch viel mehr Freude an jedem Kind Gottes, das geboren wird. Weil das Entscheidende ist. Wenn wir das tun, dann werden wir erleben, wie Menschen zum Glauben kommen. Wir werden erleben, also so erlebe ich das, dass diese Menschen dann auch mir gegenüber eine unglaubliche Dankbarkeit zeigen, dass ich ihnen diesen Weg gezeigt habe. Aber wir werden auch erleben, dass wir Widerstände haben, dass Leute uns für verrückt erklären. Dass Leute sagen, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, ich will davon nichts hören. Es werden Leute wird Leute geben, die uns vielleicht sogar verleugnen. Aber das ist ja alles nichts Neues. Das haben doch die ersten Christen auch erlebt. Ein Teil der Leute in der Menge haben gesagt, ihr spinnt doch, ihr habt nicht alle Tassen im Schrank, ihr seid schon um morgen um 9 besoffen. Ja, okay. Aber das können wir doch in Kauf nehmen, wenn wir daneben erleben, wie Menschen für die Ewigkeit gewonnen werden und gerettet werden. Das heißt, wir sind herausgefordert, immer wieder unsere Menschenfurcht zu überwinden, um diesen Auftrag zu leben. Und wie überwindet man Menschenfurcht? Indem man Gottes Furcht zum höheren Wert erhebt. Gehorsam ihm gegenüber. Ich will beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns nicht allein gelassen hast, als du in den Himmel zurückgekehrt bist, sondern dass du uns den Heiligen Geist geschenkt hast. Und wir brauchen immer wieder neu die Erfüllung mit deinem Geist. Sonst landen wir wieder in unseren alten Gewohnheiten, in unserem alten Menschsein. Und ich bitte dich, hilf uns immer wieder neu, uns dir hinzugeben, unser Herz zu öffnen, dich hineinzulassen, gerade auch wenn wir jetzt bewusst vor deinen Thron kommen und dich anbeten. Amen.